SWR 1 Arbeitsplatz.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz im neuen Jahr. Ich heiße Michael Herr. Haben Sie auch schon drüber nachgedacht, was Ihnen das neue Jahr so bringen könnte im Job? Vielleicht ja eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung oder möglicherweise sogar eine komplett neue Stelle, vielleicht sogar in einer ganz anderen Region? Ja, statistisch gesehen, da stehen die Chancen dafür gar nicht mal so schlecht, denn aktuell spielen so viele Menschen wie noch nie in Deutschland mit dem Gedanken, für einen neuen Job umzuziehen. Das hat jetzt eine neue Studie gezeigt. Was dahinter steckt, das hören wir gleich. Außerdem geht es hier heute um Unternehmen, die in wenigen Wochen die Vier-Tage-Woche einführen wollen. Wie man so eine Revolution im Unternehmen angeht, auch das ist hier gleich ein Thema. Und wir beschäftigen uns mit KI, die Bäcker länger schlafen lässt. Eine Bäckerei kann dank neuer Technologie auf viele ungeliebte Nachtschichten verzichten. Das und mehr jetzt alles hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Einen Tag frei haben zwischen Montag und Freitag, mehr Zeit für Hobbys, die Familie oder den Haushalt haben und dabei dasselbe verdienen wie bisher. Ja, Ihren Alltag von einer 5- auf eine 4-Tage-Woche umzustellen, das dürfte den meisten Beschäftigten eher leicht fallen. Ganz anders sieht das für die andere Seite aus, die Unternehmen nämlich. Wie man Arbeitsabläufe, Dienstpläne und Produktionszeiten so gestaltet, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft einen Tag zu Hause bleiben können, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und die beschäftigt aktuell viele Betriebe. Denn im Februar startet in Deutschland ein Pilotprojekt, das zeigen soll, wie die Vier-Tage-Woche in der Praxis in Firmen funktionieren kann. Bis September soll das dann laufen. Rund 50 Unternehmen sind dabei. Warum sie da mitmachen und wie die Umstellung in der Praxis konkret abläuft, unser Reporter Wolfgang Brauer hat nachgefragt.
Orthopädietechniker Tom Jäger bearbeitet in seiner Werkstatt in Lahnstein die Einlagen für Schuhe mit dem Schleifgerät. Reine Handarbeit. Aber in der Vorstufe werden orthopädische Hilfsmittel und Prothesen längst am PC entwickelt.
Die Produktivitätsfortschritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sind so unglaublich groß, dass ich jetzt einfach mal gesagt habe, wir nutzen das eben nicht mehr für weiteres Wachstum, sondern geben etwas zurück an die Mitarbeiter.
In Form einer Arbeitszeitverkürzung. Deshalb nimmt die Firma mit 40 Mitarbeitern ab Februar an dem Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche teil. Ins Leben gerufen wurde die Initiative von der Berliner Unternehmensberatung Intrapreneur, die selbst vor 7 Jahren dieses Modell eingeführt hat. Die Vorteile nennt Carsten Meyer, Mitbegründer der Unternehmensberatung.
Bessere Work-Life-Balance, aber auch geringere Krankheitstage. Das sind alles super Vorteile, vor allem aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitersicht. Aber auch aus Arbeitgeber- oder Unternehmenssicht gibt es Vorteile. Zum einen eine Verbesserung in der Produktivität.
Aus ganz Deutschland nehmen 45 unterschiedliche Unternehmen teil. Handwerksbetriebe genauso wie Großunternehmen. Darunter auch die Werbeartikelfirma Colibri aus der Nähe von Waiblingen mit 40 Beschäftigten. Denn vor allem für jüngere Mitarbeiter ist die reduzierte Arbeitszeit attraktiv, meint Geschäftsführer Maurice Ziegler, der selbst erst 27 Jahre alt ist.
Gerade was meine Generation betrifft, die Work-Life-Balance ist einfach mittlerweile sehr wichtig. Somit sind wir uns auch dessen sicher, dass man dadurch Zufriedenheit generieren kann. Und eben auch glückliche Mitarbeiter.
Um die Vier-Tage-Woche zu ermöglichen, muss die Firma einiges umstellen. Einfach einen Tag pro Woche schließen geht nicht. Deshalb müssen die Schichten neu eingeteilt werden. Zudem sollen die Beschäftigten künftig die gleichen Aufgaben in 4 Tagen erledigen und produktiver arbeiten, erklärt Geschäftsführerin Karin Jagersberger.
Die Arbeitspausen, die jemand braucht, werden sich verkürzen. Die Meetings werden schlanker sein, weil es natürlich im Interesse aller Beteiligten ist, weniger Zeit in Meetings zu verlieren.
Durch weniger Pausen wird sich aber auch die Arbeit verdichten. Ein Grund, weshalb der Modellversuch in der Belegschaft nicht unumstritten ist, räumt Mitarbeiterin Sina Zimmermann ein.
Im ersten Blick hört sich das natürlich super attraktiv an. Man denkt halt weniger Arbeit, aber was dahinter auch alles steckt, was da auch für Herausforderungen gibt, das wird dann erstmal im zweiten Schritt klar.
Auch deshalb ist die Vier-Tage-Woche in Deutschland noch die Ausnahme. Orthopädie-Technikmeister Tom Jäger glaubt aber, dass sie in einigen Jahren ganz normal ist. Die heutige Debatte vergleicht er mit der Einführung der 5-Tage-Woche in den 50er Jahren.
Alle haben gesagt, das ist jetzt dann der endgültige Niedergang Deutschlands und der deutschen Wirtschaft. Und nichts davon ist passiert. Und wir werden in einigen Jahren und Jahrzehnten immer noch ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsstandort sein. Und es wäre doch toll, wenn wir das alles mit weniger Arbeit schaffen.
Hoffentlich hat er recht. Der Orthopädietechniker Tom Jäger war das, der in seinem Betrieb ab Februar die 4-Tage-Woche ausprobiert. Die Zeiten, in denen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber jahrzehntelang, vielleicht sogar ein Leben lang die Treue halten, die sind definitiv vorbei. 2/3 aller Beschäftigten haben derzeit Interesse daran, den Job zu wechseln oder suchen aktuell schon nach einer neuen Stelle. Und jeder und jede zweite ist sogar bereit, für einen neuen Arbeitsplatz den Wohnort zu wechseln. Das geht aus der aktuellen Jobstudie der Unternehmensberatung EY hervor, für die mehr als 1500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland befragt worden sind. Jan-Rainer Hinz, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor bei EY. Im Vergleich zum Jahr 2017 hat sich die Umzugsbereitschaft der Beschäftigten verdoppelt. Woran liegt das denn?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass auch viele Irrungen über die Generation Z herrschen. Ich glaube, die Generation Z ist deutlich stärker bereit, auch für berufliche Ziele weitere Wege auch in Kauf zu nehmen, auch dafür umzuziehen. Und wir haben ja auch da, glaube ich, ganz ausdrucksstarke Zahlen. Ich glaube, der Job ist einfach auch die Erfüllung und deswegen wollen viele auch dafür privat sich auf neue Abenteuer zuwenden.
Also Sie meinen, dass mehr Beschäftigte heute dieser Generation Z angehören, ist der Grund dafür, dass jetzt quasi auf die Gesamtbevölkerung gesehen mehr Leute bereit sind, umzuziehen?
Nein, ich glaube, dass auch insbesondere nach der Covid-Zeit, insbesondere man auch sehen muss, viele wollen wieder raus, wollen auch neue Dinge erleben und sind auch bereit, dort auch sich privat zu verändern, um ihre beruflichen Ziele zu erreichen.
Auch wenn jetzt die Auftragslage in vielen Betrieben aktuell schlechter ist als noch vor einem Jahr, auf dem Arbeitsmarkt ist ja eigentlich von der schlechten Stimmung aktuell noch wenig zu spüren. Hat denn die gestiegene Umzugsbereitschaft mit der wirtschaftlichen Lage jetzt erstmal gar nichts zu tun oder sind einfach viele Beschäftigte mental schon auch ein wenig im Krisenmodus und deshalb eher bereit für einen Umzug?
Ich glaube, man muss es zweigeteilt beantworten. Auf der einen Seite muss man sagen, wir merken auf dem Arbeitsmarkt von einem Krisenmodus noch nicht viel. Dieser Kampf um Talente ist unverändert hoch, auch in allen Branchen. Und Unternehmen müssen sich einfach darauf einstellen, glaube ich, einerseits den Bereich Recruiting sich anzuschauen, aber auch gerade, und das ist Teil 2 dieser Umfrage ja auch, den Teil Retention auch stärker in den Blick zu nehmen. Also auch darauf achten, ihre eigenen Kräfte stärker bei sich zu behalten. Und ich glaube, die ja über Jahre lange Loyalität zu einem Arbeitgeber, die gibt es so nicht mehr, sondern man sagt, dass man, wenn man eine tolle Aufgabe hat, dann auch gerne bereit ist, dorthin zu gehen.
Aber Sie würden schon sagen, also dass die Leute eher bereit sind, umzuziehen, das ist ja schon ein riesiger Einschnitt für das eigene Leben, umzuziehen. Das für die Arbeit auf sich zu nehmen, ist ja schon mal eine ganze Menge. Also das hat für Sie nichts mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage zu tun.
Nicht ausschließlich. Ich glaube, man muss sagen, es hat Nachholbedarfe, wie wir dort sehen. Wenn wir die Covid-Zeit reflektieren, 2,5 Jahre, wo viele auch an einem Standort gelebt haben, gearbeitet haben, jetzt auch wieder Nachholeffekte sind. Sie sehen das auch in anderen Branchen, ja, dass das sich auswirkt und dadurch auch die Bereitschaft, wegzugehen, stärker geworden ist. Das Thema der neuen Bundesländer haben Sie auch in der Studie gesehen. Die haben natürlich einen strukturellen Nachteil. Bei anderen, glaube ich, in Summe liegt es daran, dass die Leute auch einfach bereiter sind für interessante Aufgaben, sich privat zu verändern.
Gibt es denn Branchen, in denen die Beschäftigten eher bereit zum Wechsel sind als andere?
Ja, wir hatten das ja bei uns zum Beispiel in der Automobilbranche dargelegt oder in der Maschinenbauindustrie. Die sind eher bereit, glaube ich, auch aufgrund der strukturellen Bündelung verschiedener Branchen dann auch in andere Bundesländer zu gehen. Ich glaube, wenn man sich das insgesamt anschaut, muss man attestieren, in allen Bereichen ist die Bereitschaft stark gestiegen, sich auch privat zu verändern.
Damit jemand umzieht, muss natürlich aber nicht nur der neue Job passen, sondern auch alles drumherum. Also das neue Lebensumfeld muss gut sein. Die Region an sich muss attraktiv sein. Sie haben es gerade schon angesprochen, die neuen Bundesländer tun sich da eher schwer. Da möchten nicht so viele Leute aus beruflichen Gründen hinziehen. Welche Städte, welche Regionen tun sich denn eher leicht, neue Talente zu gewinnen?
Also unangefochtener Spitzenreiter ist Bayern, dann Baden-Württemberg, auch natürlich mit vielen interessanten Branchen auch dort gerade angelagert. Aber wir sehen auch, dass natürlich Stadtstaaten wie Hamburg zum Beispiel oder Berlin mit einer tollen Start-up-Szene auch gerade für jüngere Talente sehr, sehr interessant ist, weil sie natürlich auch dann neben beruflichen Aspekten, die interessante Aufgaben versprechen, dann natürlich auch für das private Umfeld eine hohe Lebensqualität auch bieten und einen hohen Freizeitwert.
Baden-Württemberg haben Sie angesprochen, ist attraktiv für Talente. Wie sieht es denn mit Rheinland-Pfalz aus? Wissen Sie da was zu?
Da sehen wir nicht so einen starken Zuzug hin.
Jetzt ist ja die hohe Wechsel- und Umzugsbereitschaft für die Arbeitgeber irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es ja auf die Art und Weise möglich, neue Talente aus anderen Regionen für die eigene Firma zu gewinnen, abzuziehen sozusagen. Auf der anderen Seite droht dadurch natürlich auch ständig der Verlust von gut qualifizierten Eigengewächsen. Was folgt denn aus diesem Befund konkret für die Unternehmen? Wie müssen die damit umgehen?
Ich glaube, wenn wir das von EY beurteilen, dann sehen wir es ja auch an der eigenen Belegschaft. Ich glaube, der Teil Retention der Mitarbeitenden, also der Talente, die ich bereits an Bord habe, auf den kann ich nicht mehr einfach setzen und den als Datum nehmen, sondern ich muss jedes Jahr eigentlich versuchen, neu meine Arbeitgeberattraktivität zu steigern und mich auch als Arbeitgeber anzubieten, tolle Angebote auch zu machen, um diese Talente zu halten, weil eben mittlerweile 66% auch bei attraktiven Angeboten wechselbereit wären. Und ich glaube, das ist die große Änderung, der sich die Arbeitgeber entgegensehen.
Also für die Unternehmen Chance und Risiko zugleich, dass immer mehr Menschen bereit sind, den Job zu wechseln und dafür sogar umziehen würden. Die Einschätzung von Jan-Rainer Hinz war das von der Unternehmensberatung EY. Und jetzt geht's hier um gute Vorsätze für 2024. Welcher ist der häufigste in diesem Jahr in Deutschland? Ich hätte auf jeden Fall daneben getippt. Es ist, zumindest laut einer nicht repräsentativen Umfrage aus dem Oktober, mehr Geld sparen. Ob es was wird mit dem Polster auf dem Sparbuch oder dem Polster abschmelzen an den Hüften, das ist damit natürlich noch lange nicht gesagt. Die Daumen für die Umsetzung der guten Vorsätze drückt auf jeden Fall Christoph Azzone in seinem satirischen Brief der Woche. Und der geht an alle, die sich für das neue Jahr etwas vorgenommen haben.
Frohes neues Jahr, liebe frischgebackene Nichtraucher und Alkoholreduzierer, liebe zukünftige Mehrsporttreiber, liebe, naja, wenigstens ein paar Pfund hier um die Hüfte Abnehmer, liebe zukünftige mehr Zeit für euch selber Nehmer, liebe zukünftige statt Streamingdienst gutes Buchleser, liebe zukünftige vegan, naja, okay, vegetarisch, ach, wenigstens weniger Fleischesser, liebe zukünftige Autostehenlasser und mehr Bahn- und Radfahrer, liebe zukünftig im Job gelassenbleiber und nicht mehr wegen jedem Chef, Kollegen und Kundenquatsch Aufreger. Also zusammengenommen, frohes neues Jahr, liebe 2024, alles besser machen Woller. Und natürlich besser machen Wollerinnen. Ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Na, wie steht es um Ihre Vorsätze fürs neue Jahr? Noch keine Woche vergangen, aber Sie sind schon raus, die ersten Vorsätze gebrochen? Doch wieder eine Kippe geraucht, zum Bäcker um die Ecke mit dem Auto gefahren, statt zu laufen. Ach, es hat aber auch so geregnet. Und ins Fitnessstudio auch noch nicht geschafft, weil zu schlapp nach den Feiertagen. Ja, ich kenne das von mir selber. Alles soll ganz anders werden, nur ändern soll sich eigentlich nichts. Aber ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Verbaselte Neujahrsvorsätze sind nicht schlimm, denn so ein festes Datum braucht kein Mensch. Wir können jederzeit anfangen, uns und die Welt zu ändern. Morgen zum Beispiel. Oder nächste Woche, egal wann. Hauptsache, wir fangen endlich mal an. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christopher Zone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Martin Wehrle ist hier unser Mann für Karrierefragen und wir starten mit einer Frage, die sehr gut zum Start ins Arbeitsjahr passt. Einer Zeit, in der sich viele ja neue Ziele setzen. Stefan aus Koblenz, der hat uns geschrieben und er hat das Gefühl, dass er im Job mehr erreichen will, nachdem er jetzt schon 10 Jahre beim gleichen Arbeitgeber ist. Das ist immer noch seine erste Stelle nach dem Studium übrigens. Und in seinem Betrieb hat er auch schon eine kleine Karriere gemacht, leitet ein Team, trägt Verantwortung. Aber wie gesagt, jetzt möchte er den nächsten Schritt machen. Er weiß aber nicht, ob er dazu erst den Arbeitgeber wechseln soll. Er schreibt, Zitat, ich weiß nicht, ob ich mich wegbewerben und damit mein Standing hier im Haus aufs Spiel setzen will oder ob ich besser versuche, weiter hier im Haus aufzusteigen. Ja, braucht es einen Jobwechsel für die nächste Sprosse der Karriereleiter? Das ist die Frage an Martin Wehrle und hier kommt seine Antwort.
Diese Frage, die Sie da aufwerfen, Stefan, die haben ganz viele Leute im Kopf. Also, soll ich Karriere dort machen, wo ich angefangen habe, wo man mich kennt, wo meine Wurzeln sind? Oder ist es vielleicht notwendig, dass ich die alte Firmenheimat verlasse und auf in neue Gefilde breche, um dort Karriere zu machen? Also Vorteil, wenn Sie in der alten Firma bleiben, ist natürlich, man kennt Sie dort, Sie sind bewährt, Sie kennen die Abläufe, das Risiko ist geringer. Aber der Nachteil besteht darin, die Leute, die Sie schon als Trainee gekannt hatten, Die sind vielleicht mental überfordert, sich sie eines Tages als Bereichsleiter oder als Vorstandsvorsitzenden vorzustellen. Man bleibt also immer irgendwie ein bisschen in der alten Rolle hängen. Also insofern hat es sich bei vielen Leuten, die wirklich Karriere machen wollen, bewährt, dass sie die Firma wechseln, dass sie neu anfangen und dass sie gleich auf einer relativ hohen Hierarchiestufe einsteigen.
Und wir machen weiter mit einer Frage von Manuel aus Edenkoben. Der hat ein Problem, und zwar, dass einige seiner Kollegen ihren Job nicht gründlich machen. Weil in seinem Betrieb im Zwei-Schicht-System gearbeitet wird, müssen dann oft die Kolleginnen und Kollegen der Folgeschicht die Schlampereien der Vorgänger ausbaden. Heißt also, die müssen zusätzlich zu ihren aktuellen Aufgaben diese halbfertigen Sachen der Vorschicht fertigbringen. Und das sorgt bei den Betroffenen natürlich für jede Menge Stress. Manuel hat das Problem auch schon angesprochen in Teamgesprächen mit dem Vorgesetzten. Das hat allerdings bislang nur bedingt geholfen. Von Martin Wähle will er jetzt wissen, was er noch tun kann, damit alle ihre Aufgaben richtig machen.
Ja, ich sehe schon, Manuel, da geht es so ein bisschen drunter und drüber in diesem Logistikunternehmen, in dem Sie arbeiten. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie derjenige, der in die Bresche springen muss für das, was die anderen eben nicht machen. Und Sie haben jetzt schon probiert, das zu monieren bei Ihrem Vorgesetzten, aber der hat Ihnen nicht so richtig weitergeholfen. Ich kann Ihnen Folgendes empfehlen. Erstens, dokumentieren Sie mal genau, welche Arbeiten nicht so erledigt werden, wie sie erledigt werden müssten. Wenn Sie es dokumentieren, dann haben Sie was in der Hand. Dann können Sie auch zeigen, das sind keine Ausnahmen, sondern das ist schon die Regel. Und das Zweite, was ich Ihnen empfehlen kann, führen Sie doch Einzelgespräche, informelle Einzelgespräche mit den Kollegen. Den Kollegen, die es nicht richtig machen, die was übersehen, die es falsch machen, gehen Sie auf diese Menschen zu, besprechen Sie, wie es gemacht werden muss, und oftmals, das ist meine Erfahrung, oftmals ist dieser kurze Dienstweg, wenn Sie den gehen, deutlich effektiver, als wenn Sie das über Ihren Chef eskalieren.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und jetzt beschäftigen wir uns hier wieder mit der Frage, wie verändert neue Technologie unsere althergebrachte Arbeitswelt?
SWR 1 Arbeitsplatz Spezial. Künstliche Intelligenz.
Und heute schauen wir uns die Folgen der KI-Revolution für ein altehrwürdiges Handwerk an. In einer Bäckerei in Wittlich nämlich, da berechnet seit einiger Zeit ein selbstständiges Programm, wie viele Brote, Brötchen oder Kuchen aktuell gebacken werden müssen. Und das spart dem Betrieb eine Menge Geld. Und den Bäckerinnen und Bäckern erspart das eine ganze Menge Augenringe. Unser Reporter Sebastian Grauer berichtet.
In der Bäckerei Wildbad Mühle in Wittlich-Wengerohr läuft die Produktion auf Hochtouren. Auf dem Band einer Maschine läuft eine große Fläche Teig. Diese wird unter eine Guillotine geschoben und dort geschnitten. Die kleineren Portionen werden anschließend rund geknetet, in einen Gärschrank geschoben und 14 Stunden später gebacken. Fertig ist das Brot, sagt Holger Linden, der gemeinsam mit seinem Bruder die Bäckerei leitet.
Also es sind jeden Tag so an die 1000 Brote, die hier produziert werden. Vom Roggenbrot über das Weizenmischbrot. Wir bieten die gesamte Brotbreite des deutschen Bäckerhandwerks hier an.
Dass er 1000 Brote pro Tag herstellen muss, hat ein Computer für ihn berechnet. Die sogenannte künstliche Intelligenz ist in der Wittlicher Bäckerei schon mehrere Jahre im Einsatz. Das System berechnet das ganze Jahr über, wie viele Brötchen, Brote oder Nussecken gebacken und ausgeliefert werden müssen. Dafür verwendet der Computer große Mengen an Daten und lernt immer weiter dazu. Die Ergebnisse werden dabei immer genauer, sagt Linden.
Über die Jahre hat die KI bei uns im Unternehmen viele Erfahrungswerte gesammelt. Wie ist das Kaufverhalten im Sommer, im Winter, zu kalten, zu warmen Jahreszeiten? Ferien spielen eine große Rolle, aber auch Feiertage. Anhand dieser Daten weiß die KI, was an Ware die letzten Jahre, die letzten Wochen so benötigt wurde, und macht eine Prognose, was für morgen, für übermorgen, für nächste Woche wohl benötigt wird.
Für Holger Linden und seine Bäckerei bringt das viele Vorteile. Es wird weniger für die Tonne produziert, weil die Anzahl von Backwaren für die 15 Filialen genauer berechnet werden kann. Die Arbeit, die in vielen Bäckereien nachts erledigt wird, wird in der Wittlicher Bäckerei am Tag erledigt. In der Backstube muss niemand mehr darauf warten, dass die Bestellungen aus den Filialen kommen, was früher der Fall war, sagt Linden.
Nachts sind nur noch einige wenige Bäcker, die nur noch zum Backen kommen. Das Kneten der Teige, das Aufarbeiten, das Formen der Teiglinge, das passiert alles am Tag. Und das macht natürlich den Beruf für angehende Bäcker, für Auszubildende interessanter, denn dieses K.O.-Kriterium Nachtarbeit ist bei uns passé.
Linden ist sich sicher, alle im Betrieb profitieren. Die Verkäufer und Verkäuferinnen müssen kaum noch Bestellungen eintippen, können sich auf die Kundschaft konzentrieren. Im Büro muss die Bestellungen niemand mehr verarbeiten, nachtelefonieren und korrigieren. Der Computer, die künstliche Intelligenz, regelt das.
Und hat mittlerweile so viel Wissen aufgebaut, dass die Bestellung vollautomatisch durchläuft. Und wir haben gerade hier eine Zeit. Normalerweise werden hier die ganzen Bestellungen jetzt eingeholt in den Bäckereien in Deutschland. Und hier klingelt kein Telefon. Hier ist es mucksmäuschenstill. Hier ist eine Person im Büro. Und das ist gigantisch.
Ja, das ist doch eine tolle Sache. Das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herren.
Eins gehört. SWR1.